Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Es sind mindestens 2/3 der Menschen, die das Herpesvirus in sich tragen.
Patientinnen und Patienten, wir sagen, ab dem 50. Lebensjahr haben erhöhtes Risiko, eine Gürtelrose zu entwickeln.
Warum setzt sich die Impfung nicht stärker durch hier bei uns?
Seid ihr schon einmal mit einem Herpesvirus in Kontakt gekommen? Wahrscheinlich schon, denn es gibt 8 verschiedene Herpesviren, die uns das Leben mehr oder weniger schwer machen können. Das Spektrum reicht von Lippenbläschen bis Windpocken oder Gürtelrose. Und genau das ist heute unser Thema, denn ich war zum 2. Mal beim Exzellenzcluster Resist zu Gast. Ihr erinnert euch vielleicht, letztes Mal haben wir mit den Hannoveranern im Mai 2023 über die Gefährlichkeit einer Infektion von Frühchen gesprochen. Diesmal nun also Herpesviren in Verbindung mit Neurodermitis. Da gibt es nämlich einen interessanten Zusammenhang. Thomas Werfel erklärt uns erstmal, was Herpesviren sind. Er ist Mediziner und Dermatologe und leitet an der Medizinischen Hochschule Hannover die Klinik für Dermatologie, Allergologie und Venerologie.
Herpesviren sind humanpathogene Viren. Das ist eine Familie von Viren, die ganz unterschiedliche Erkrankungen auslösen kann. Was, glaube ich, alle Zuhörer kennen, das sind die Lippenbläschen, die durch das Herpes simplex Virus Typ 1 ausgelöst werden. Viele Menschen leiden darunter, häufig wiederkehrend, häufig sogar monatlich, dass diese zum Teil schmerzhaften und auch nicht schön aussehenden Lippenbläschen entstehen. Und das ist schon ein bestimmtes Virus, nämlich das HSV1-Virus, was so etwas verursacht. Diese eigentlich harmlose Erkrankung kann schlimmer werden. Und das ist auch schon der erste Schwerpunkt eines unserer Projekte. Denn die können sich bei der Neurodermitis weiter ausbreiten über die Haut, also großflächig eine Hautinfektion verursachen und im schlimmsten Fall dann auch wieder über das Blut zurück ins Nervensystem gehen oder in die Lunge und dort auch Probleme verursachen. Also das wäre HSV1. Dann gibt es damit verwandt das HSV2-Virus. Das macht auch solche Bläschen. Diese aber charakteristischerweise nicht in der Regel, nicht im Gesicht, sondern im Genitalbereich. Das ist auch sehr lästig und hat natürlich auch Implikationen für das Leben, für das sexuelle Leben der Menschen. Also auch eine, wenn Sie so wollen, ernstzunehmende schwere Erkrankung, wenn sie rezidivieren, wenn sie immer wieder kommt. Auch das HSV2-Virus kann mal systemische Nebenwirkungen machen oder weitere Wirkungen machen, das nicht ganz so häufig.
Kommen wir zu Herpesvirus Nummer 3. Das ist das Varicella-Zoster-Virus, allgemein bekannt als Windpockenvirus. Das war früher eine häufige Kinderkrankheit, die jetzt seltener geworden ist, seit man impft. Die Viren verteilen sich über das Blut im ganzen Körper und nisten sich dann in Nervensegmenten ein. Dort können sie oft jahrzehntelang schlummern und sich dann doch wieder ausbreiten und dann als Gürtelrose erscheinen. Herpes zoster ist die Gürtelrose, Varizellen die Windpocken. Dann ist da noch das humane Herpesvirus 8. Das kann eine bestimmte Krebskrankheit auslösen, das Kaposi-Sarkom.
Und ein 5. wäre das Zytomegalie-Virus, das auch zu einer weiten Verbreitung von Infektionen führt und zu einer relativ starken Immunantwort des gesunden Menschen. Und das beschäftigt uns in Resist beim alternden Immunsystem. Da schauen wir uns an, was richtet dieses Zytomegalie-Virus beim älter werdenden Menschen an. Und es gibt Hinweise darauf, dass die Immunantwort immer stärker wird und auch ein bisschen anders wird als bei Jüngeren. Und das hat nicht nur gute Auswirkungen. Also das ist auch ein Fokus in Resist.
Mich hat es erstmal irritiert, dass es 8 Viren gibt, die unterschiedliche Krankheiten auslösen, die aber alle Herpesviren sind. Das liegt daran, dass sie genetische und strukturelle Gemeinsamkeiten haben. Sie nutzen zum Teil ähnliche Moleküle und daher fasst man sie zusammen.
Das, was unten rauskommt, sind tatsächlich ganz unterschiedliche Krankheitsbilder und auch unterschiedliche, relativ unterschiedliche Kombinationen von Symptomen und Krankheiten.
Kann man sagen, wie viele Menschen das Herpesvirus oder eines dieser Herpesviren in sich tragen?
Also beim HSV1-Virus, das schwankt natürlich immer von der Region und auch vom Alter, das angeschaut wird. Aber das sind mindestens 2/3 der Menschen, die das Herpesvirus in sich tragen. Viele haben das gar nicht gemerkt. Die Erstinfektion kann insbesondere bei Kindern eine Krankheit hervorrufen. Das ist allgemein sprachlich die Mundfäule, Gingivus, Stomatitis, Herpetica. Viele Bläschen im Mund, die Kinder sind richtig krank, kriegen auch Fieber, haben Schmerzen beim Essen und Trinken. Im schlimmsten Fall müssen die tatsächlich auch mal stationär aufgenommen werden, wenn sie nichts mehr zu sich nehmen. Viele Menschen machen aber diese Erstinfektion durch, ohne es zu bemerken und haben eine Immunantwort gegen dieses Herpesvirus. Und es kann dann, obwohl man bei der Erstinfektion gar nichts gemerkt hat, zu diesen wiederkehrenden Lippenbläschen oder eben auch komplizierteren Verläufen kommen. Ja, das ist sehr, sehr häufig.
Sind denn manche Menschen anfälliger dafür und andere weniger und gibt es dementsprechend genetische Faktoren?
Ja, das ist ja eine Kernfrage auch unserer Projekte. Ne? Gibt es genetische Hintergründe, die dazu prädisponieren, dass bestimmte, in diesem Falle Herpesinfektionen, es gibt aber auch andere Fragestellungen in Resist in Bezug auf andere Infektionen, häufiger auftreten und hilft uns dieses Wissen vielleicht zum einen in der Vorhersage besonders komplizierter Verläufe mit der Empfehlung an die Patienten oder Menschen, besonders vorsichtig oder vorbeugend in bestimmter Hinsicht vorzugehen und hilft es uns in der Entwicklung neuer Medikamente oder auch in der Einschätzung von Nebenwirkungen bestimmter Medikamente. Also solche genetischen Hintergründe gibt es und bei der Erkrankung, auf die wir uns in der Dermatologie in Resist fokussieren, geht es ja um diese schweren Herpesinfektionen bei der Neurodermitis. Und da ist es ganz klar, da gibt es Risikofaktoren, genetische Risikofaktoren, Genvarianten, die wir häufiger finden bei Patienten, die ein Risiko haben, so eine schwere Herpesinfektion bei Neurodermitis zu entwickeln.
Und Sie haben es vorhin schon angedeutet, eine Rolle spielt auch das Alter, wann ich mit Herpesviren in Berührung komme, zumindest bei einigen.
Ja, also das Alter spielt eine Rolle. Das ist besonders gut sichtbar bei der Gürtelrose, also bei der, wenn Sie so wollen, Reinfektion, beim Rezidiv der Windpockeninfektion. Das ist eigentlich eine klassische Erkrankung des eher älteren Menschen. Wobei es gibt Ausnahmen. Also wir sehen auch Kinder mit Gürtelrose und auch Erwachsene. Das kann man sich in manchen Fällen so erklären, dass das Immunsystem erkennbar schwächelt, unterdrückt ist, entweder aufgrund eines primären Immundefektes oder aufgrund einer medikamentösen Therapie wegen einer anderen Erkrankung. Zum Beispiel transplantierte Menschen müssen ja immunsupprimiert werden und haben dann eine erhöhte Anfälligkeit, eine Gürtelrose zu entwickeln, ein Herpes Zoster zu entwickeln. Bei einigen Patienten, und die stehen natürlich auch im Fokus von Resist, sehen wir Herpes-Zoster-Infektion ohne erkennbaren Hintergrund. Und da fragen wir uns, ist das vielleicht auch ein bestimmter genetischer Hintergrund, der bisher aber ansonsten im Leben noch gar keine sichtbaren Konsequenzen gezeigt hat.
Was ist gefährlich an der Gürtelrose? Also im schlimmsten Fall, wie kann sie sich entwickeln?
Ja, die Gürtelrose ist im günstigen Fall auf die Haut beschränkt und macht dann eben diese segmentalen Bläschen, die gruppiert stehen und nicht vernarmt wieder abheilen und im besten Fall gar keine Probleme mehr macht. Bei älteren Patienten besteht die Gefahr, dass sie lokal tiefere Infektionen macht. Wir sprechen dann vom nekrotisierenden Verlauf, also wenn die Haut kaputt geht, nekrotisiert und es dann auch zu Vernarbungen kommen kann. Es kann dazu kommen, dass die Infektion sich über das Segment ausbreitet, also dass man nicht nur ein Nervensegment hat, sondern dass sich Bläschen ausbreiten und dann sekundär übers Blut, so ähnlich wie ich es vorhin bei der Neurodermitis und dem Herpes labialis erklärt habe, über das Blut wieder verbreitet in die Lunge, eine Lungenentzündung machen kann oder auch ins zentrale Nervensystem und dann eine Entzündung des Gehirns, eine Enzephalitis verursachen kann im allerschlimmsten Fall. Und für alle diese Konstellationen gibt es manchmal Erklärungen. Das könnte jetzt wieder ein schwächelndes Immunsystem sein und man findet Ursachen. In manchen Fällen auch nicht. Und zum Beispiel bei der Zoster-Enzephalitis, da kennt man schon einen genetischen Risikofaktor, eine Variante eines bestimmten Moleküls, das ist der Toll-like-Rezeptor 3, der dazu prädisponiert, dass Menschen eher dann eben auch diesen Mitbefall des zentralen Nervensystems entwickeln. Auch das, wie gesagt, ist im Fokus unserer Resist-Kohorte.
Was kann ich tun oder kann ich überhaupt etwas tun, damit mich die Herpesviren in meinem Leben möglichst in Ruhe lassen?
Also ganz viel kann man wahrscheinlich präventiv vorbeugend nicht machen, mit wenigen Ausnahmen. Und die wichtigste Ausnahme, und das möchte ich auch gleich nutzen hier, dieses Forum, ist beim Herpes Zoster das Impfen. Also das geht sehr gut. Kinder können gegen Windpocken geimpft werden. Diese Impfung schützt wahrscheinlich nicht so ganz super gut und hundertprozentig gegen die spätere Gürtelrose. Aber es gibt ja seit ein paar Jahren nochmal eine spezifische Impfung gegen die Gürtelrose. Da wird nicht mit einem Gemisch von Bestandteilen des Virus geimpft, sondern mit einem bestimmten Molekül aus dem Varicella-Zoster-Virus, das dann auch noch gekoppelt ist an so Moleküle, die das Immunsystem stärken und die wirkt super gut. Und das ist ein Phänomen, das uns jenseits von RESIST in der Klinik beschäftigt, dass wir uns fragen, warum setzt sich die Impfung nicht stärker durch hier bei uns? Wir haben eine Durchimpfungsrate in der Zielgruppe, das sind ja Menschen ab 60, da wird es regelhaft erstattet, die deutlich unter 30% immer noch liegt. Und das ist viel zu wenig. Also da kann man tatsächlich etwas tun. Bei den anderen Viren sieht es unterschiedlich aus, also Impfung eher nicht. Es sind Bemühungen da, zum Beispiel auch gegen HSV1 einen Impfstoff zu entwickeln. Da könnte etwas passieren in den nächsten Jahren. Aber da sind wir noch nicht so weit, dass das jetzt in der Praxis eine Rolle spielt.
Vorhin wurde es schon kurz erwähnt, es geht hier nicht nur um Menschen, die unter einem dieser Herpesviren leiden, sondern um Menschen, die dann auch noch eine Neurodermitis haben. 2,5 Millionen Menschen im Jahr leiden in Deutschland an dieser Hauterkrankung. Und von den mittel- bis schwer Erkrankten hat dann noch ein Viertel ungefähr mit Herpesviren zu tun. Ich hole jetzt mal unseren zweiten Gesprächsgast dazu, der uns noch mehr über Neurodermitis erzählen wird. Und zwar ist das Stefan Treidel, Facharzt für Dermatologie und Clinician Scientist an der Hautklinik in Hannover. Herr Treidel, wie viel weiß man denn überhaupt schon über die Neurodermitis?
In den letzten Jahren ist ganz, ganz viel Wissen dazugekommen mit der Zulassung neuer Medikamente. Mittlerweile haben wir 8 moderne, neue Medikamente, die ganz spezifisch in die Entzündung der Neurodermitis eingreifen, wissen wir mehr. Was uns aber vor allem fehlt, ist ein gutes Verständnis, warum das zum Beispiel in der Kindheit und Jugend sich irgendwann verwächst bei einigen. Da wissen wir noch sehr, sehr wenig. Und wir wissen auch noch relativ wenig zu dem Auslöser der Schübe der Neurodermitis was. Und das sind Themen, die wir auch hier in Hannover, aber auch im Rahmen des deutschen Neurodermitis-Registers Treat Germany ganz, ganz viel forschen.
Was ist genau Neurodermitis? Wie äußert sich das bei einem Menschen? Ist es immer gleich, auch von der Intensität her, oder ist es ganz unterschiedlich? Was ist das für eine Krankheit?
Es ist eine ganz große Bandbreite. Wahrscheinlich subsumieren wir viele verschiedene Entitäten der Neurodermitis unter diesem Begriff. Es ist eine Erkrankung, die verschiedene Faktoren hat. Das eine ist, dass die Hautbarriere gestört ist. Das heißt, sie ist durchlässiger für Allergene, Bakterien und andere Substanzen, die in die Haut eindringen können. Wir haben eine gestörte Immunreaktion auf diese Allergene und Pathogene, die in die Haut eindringen. Wir sprechen da von einer Typ-2-Entzündungsreaktion, einer allergischen Reaktion. Es spielen auch andere Faktoren wie die Umwelt eine Rolle, wie die Genetik eine Rolle. Wir wissen, dass Patientinnen und Patienten, wo die Eltern Neurodermitis oder andere allergische Erkrankungen haben, dass die deutlich häufiger unter der Erkrankung leiden. Und das ist ein buntes Potpourri. Wir sprechen auch von multifaktoriell, was da zusammenkommt und dann zur Neurodermitis führt.
Und warum sind Neurodermitis-Erkrankte dann anfälliger für Herpesvirenerkrankungen?
Das ist das, was wir versucht haben in den letzten Jahren mit unserer Forschung besser zu verstehen. Es spielt die Genetik eine Rolle. Es wurden verschiedene genetische Veränderungen identifiziert. Und wir haben hier in Hannover zusammen mit anderen Registern, mit Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz, versucht, ganz viele Patientinnen und Patienten mit diesen schweren Herpesinfektionen genetisch zu untersuchen und bestimmte Risikofaktoren zu identifizieren. Das spielt eine Rolle. Und der andere Faktor ist, dass das Immunsystem verändert ist. Auch da ist die Virusabwehr, die eigentlich bestimmte Moleküle zur Virusabwehr freisetzen sollte, die ist auch verändert, und zwar allergisch verändert. Da finden wir die klassischen allergischen Signaturen in der Immunreaktion auf die Viren. Und das scheint im Zusammenhang mit der Barrierestörung der Haut all diese 3 Faktoren zusammenzuspielen und zu einer Virusanfälligkeit zu führen.
Das hängt auch tatsächlich mit der Schwere der Neurodermitis selbst zusammen. Das haben wir auch gelernt in den letzten Jahren, dass das Herpesvirus, das zum Beispiel an der Lippe erstmal auftritt, als harmlose Lippenbläschen, sich besonders dann ausbreitet, wenn das Ekzem bei der Neurodermitis auch ausgeprägt ist. Also das Herpes nutzt sozusagen die Schwäche des Immunsystems in der entzündeten Haut, um sich auszubreiten. Und wenn man die Haut gut behandelt, unabhängig vom Herpes, dann schützt das auch vor der Ausbreitung. Und in Bezug auf unsere eigene Forschung stellt sich die Frage, ob bestimmte Patienten besonders infektanfällig sind, insbesondere solche auch mit chronisch entzündlichen oder allergischen Hautkrankheiten.
Kommen wir also zur konkreten Forschung am Exzellenzcluster RESIST. Hier gilt es, viele Fragen zu beantworten.
Die erste Frage ist, wie kommt es zur Virusanfälligkeit bei Neurodermitis-Patientinnen und Patienten und wie können wir Patientinnen und Patienten mit dieser Virusanfälligkeit identifizieren und frühzeitig gegensteuern, präventiv, dass es nicht zu diesen schweren Infektionen kommt. Dann die andere Frage ist, rund um die Neurodermitis, wie kann ich die Neurodermitis so langfristig beeinflussen, dass es keine Therapie mehr bedarf, sondern die Erkrankung von sich aus durch vorherige Intervention gut kontrolliert ist. Und die letzte Frage, die haben wir noch nicht so richtig bisher thematisiert, die uns auch im Rahmen von RESIST und im Rahmen meiner Forschung mich interessiert, ist, wie verändert sich das Immunsystem übers Alter? Deswegen haben wir diese Alterskohorte, die ich vorhin schon kurz angesprochen habe. Und wir gucken uns da an, wie verändert sich das Immunsystem vom Jungen bis ins höhere Alter. Und auch da interessiert mich natürlich mit Fokus auf die Allergien, wie verändert sich die Veranlagung für Allergien, das Immunsystem, was eventuell Allergene erkennt, wie verändert sich das über das Alter?
Was weiß man da bis jetzt?
Relativ wenig. Wir haben jetzt ganz kürzlich zeigen können, das wurde maßgeblich durch meinen Kollegen Lennart Rösner gezeigt, dass sich die Virusabwehr hier gegen einen anderen Herpesvirus, das CMV-Virus, sich über das Alter bestimmte Immunzellen verändert. Wir wissen aber da noch relativ wenig, weil das eine Patientinnen- und Patientengruppe ist, die häufiger vernachlässigt wird. Umso wichtiger, dass wir da genauer reinschauen.
Ich denke auch gerade daran, dass man ja oft erst so im mittleren Lebensalter Allergien entwickelt, die man vorher zum Beispiel nicht hatte. Das gehört ja dann auch dazu. Oder eben dann das Übliche, dass jetzt die Menschen über 60 eher dann für die Gürtelrose plötzlich wieder anfällig werden, oder?
Genau so ist es. Also es verändert sich im Laufe des Lebens im Immunsystem ganz viel und da wissen wir noch wenig. Und das mit der Gürtelrose ist absolut der Fall. Patientinnen und Patienten, wir sagen, ab dem 50. Lebensjahr haben erhöhtes Risiko, eine Gürtelrose zu entwickeln. Und da versuchen wir auch besser zu verstehen, was für Faktoren im Immunsystem sich ändern, die dann zu dieser Anfälligkeit führen.
Es gibt übrigens, wie wir vorhin kurz gehört haben, ein Neurodermitis-Register, in das viele Patientinnen und Patienten eingetragen sind. Denn das Sammeln von möglichst vielen Daten ist wichtig. Von der Auswertung erhofft man sich neue Erkenntnisse.
Über 2.500 haben wir dort jetzt in diesem Register erwachsene Patienten mit moderater bis schwerer Neurodermitis. Und wir wissen, das sind so zwischen 20% und 25%, die eine schwere Herpesinfektion bekommen. Also die Minderheit, wenn Sie so wollen, aber die sind eben schwer betroffen. Und die möchten wir näher identifizieren und erkennen können, um dort sehr gezielt zu wissen, was wir in Zukunft tun können. Also das wäre etwas, hier gezielte Medikamente und vielleicht auch Vorsorgestrategien durch die Erfassung dieses Risikos durch Biomarker besser zu erfassen. Impfung wäre natürlich da auch klasse, also wenn so etwas entwickelt werden könnte. Aber wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern.
Wie genau forschen Sie? Wie geht man an so etwas ran, wenn Sie zum Beispiel jetzt eben diese Neurodermitis-Sache nehmen? Also haben Sie eine Kohorte, eine Gruppe von Erkrankten, mit denen Sie immer wieder arbeiten, über Jahre hinweg? Oder wie sieht das aus?
Ja, das ist ja jetzt in RESIST auch mit so ein konzeptioneller Ansatz, dass wir und auch die Kollegen aus angrenzenden Fachgebieten versuchen, möglichst nah am Menschen zu forschen und mit, wie wir sagen, Biomaterialien, also mit Hautproben, Hautabstrichen, Blutproben, Urinproben, Stuhl des Menschen zu arbeiten, um möglichst viele Informationen zu gewinnen. Also der Aufbau von Kohorten ist ein ganz zentraler Bestandteil in dieser Arbeit und das haben wir ganz konkret hier für die schweren Herpesinfektionen bei Neurodermitis auch gezielt begonnen.
Es wurde also an der Medizinischen Hochschule Hannover eine Kohorte aufgebaut mit Patientinnen und Patienten, die schwere Herpesinfektionen haben. Und dann wurde eine weitere Kontrollkohorte aufgebaut, also Menschen mit Neurodermitis, die keine schweren Herpesinfektionen haben.
Das Gleiche haben wir mit dem Herpes Zoster gemacht. Da sehen wir ja relativ viele Patienten, die sogar stationär aufgenommen werden müssen, wegen schwererer Verläufe. Wir hatten ja angefangen, über Komplikationen zu sprechen. Die sind dann häufig ein Grund aufzunehmen, auch wenn zum Beispiel die Augenregion mit befallen ist, ist das ein Grund aufzunehmen. Wenn es Hinweise gibt auf Nerven mit Beteiligung, werden diese Patienten aufgenommen. Und diese Patienten werden in die Zoster-Kohorte dann auch aufgenommen, wenn sie zustimmen. Das ist natürlich alles völlig freiwillig seitens des Patienten.
Wir rekrutieren bei uns direkt aus dem Krankenhaus, nutzen aber auch natürlich die umliegenden Praxen, um Patientinnen und Patienten zu rekrutieren und auch andere Krankenhäuser, weil wir bei uns relativ wenig Kinder mit schweren Herpesinfektionen sehen.
Was bedeutet denn das für die Menschen, die in so einer Kohorte sind?
Das heißt erstmal, dass sie häufig relativ aufwendige Untersuchungen mitmachen müssen, lange Fragebögen, dann Blutspenden. Wir gucken uns ja viel auch die Haut an, das heißt manchen Patientinnen und Patienten zupfen wir auch Haare, weil an der Haarwurzel sitzen Stammzellen, die wir nutzen können, um damit Hautäquivalente im Labor zu züchten. Wir machen Abstriche. All das versuchen wir natürlich gut in den Klinikkontext einzubauen. Und manchmal freuen wir uns, wenn die Patientinnen und Patienten dann auch nochmal wiederkommen, damit wir im Verlauf auch nochmal Proben entnehmen können. Aber ja, es ist mit großem Aufwand verbunden und deswegen sind wir den Patientinnen und Patienten extrem dankbar, dass sie da mitwirken.
Und mit diesen Biomaterialien wird gearbeitet und das fängt an, jetzt so richtig Früchte zu tragen, denn jetzt haben wir ausreichend Patientenzahlen zusammen und bei den Messungen kann man jetzt ja mit den modernen Omics-Technologien sehr, sehr viele Informationen generieren mit ganz wenig Biomaterial, also mit so ein bisschen Serum kriegt man ja sehr, sehr viele Botenstoffe des Immunsystems gemessen. Man kann mit ein ganz bisschen DNA ganz viel sequenzieren und ganz viele Genvarianten entdecken. Und das geht jetzt so richtig los, es nimmt jetzt Fahrt auf.
Und die Hauptmotivation, sagen Sie es selber, für die Menschen ist dann wahrscheinlich?
Dass sie anderen helfen. Und das ist ganz wichtig, weil häufig ist es so, in den klinischen Registern, die wir haben, ist der Benefit für den Patienten oder die Patientin erstmal nicht für sich selber, sondern meist erst für die Patientinnen und Patienten, die wir in Zukunft behandeln, für die wir dann unsere neuen Erkenntnisse nutzen können. Das heißt, für den Einzelnen ist es häufig direkt kein Benefit und umso glücklicher sind wir, dass sie da wirklich mitwirken.
Wie viele Menschen wurden denn in die Herpeskohorte aufgenommen?
Das sind, da wir in die Tiefe gehen, gar nicht so ganz riesige Fallzahlen. Das bewegt sich so im Bereich 150.
Und was ist die Alterskohorte in RESIST?
Das sind gesunde Hannoveraner, die über das Einwohnermeldeamt rekrutiert wurden, auch wieder freiwillig natürlich, mit einem Fokus auf ältere Menschen, um dort eine gesunde Kontrollkohorte zu haben und auch wieder zu studieren, was passiert im alternden gesunden Immunsystem im Vergleich zu den Erkrankten. Also das sind so die Fallzahlen, 150 bis 650. Wir haben andere Kohorten in RESIST selbst, die sind größer, die sind zum Teil auch überregional aufgebaut. Das wäre zum Beispiel bei den Hepatitis-Kohorten aus der Gastroenterologie, das sind dann deutlich über 1000 Patienten, die dort rekrutiert wurden.
Wie so oft in der Medizin wäre es schön, wenn wir einen Schalter zur Verfügung hätten, mit dem wir Krankheiten wie die Neurodermitis einfach ausknipsen könnten. Dazu müsste man aber erstmal verstehen, was alles dazu führt, sie anzuknipsen sozusagen, also welche Auslöser es da gibt. Genetische Faktoren zum Beispiel. Wenn Sie in die Zukunft schauen, was denken Sie? Wird es irgendwann mal diesen einen Schalter geben, dass wir die Neurodermitis wirklich ausschalten können?
Ich glaube, wir haben aktuell schon Medikamente, mit denen wir gut, mit einem einzelnen Medikament gut die Symptome behandeln können, sodass meine Hoffnung schon da wäre, dass wir vielleicht mit Medikamenten auch dauerhaft die Erkrankung behandeln und heilen können. Aber bis dahin ist es auf jeden Fall noch ein weiter Weg.
Man merkt es in diesen Gesprächen schon, Forschung ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es dauert, bis alle Daten gesammelt sind, bis sie ausgewertet werden, bis daraus dann Schlüsse gezogen werden können. Im Mai saßen Sie und ich wahrscheinlich gleichzeitig vor dem Rechner und haben YouTube geguckt, und zwar als es um die Verlängerung der verschiedenen Exzellenzcluster ging und alle haben mitgefiebert, wer verlängert wurde und wer nicht.
Das war spannend.
Ja, ja, das war sehr spannend, auch für mich als Externe. Und Sie konnten danach jubeln, denn Ihr Cluster wurde für weitere 7 Jahre verlängert. Können Sie ein bisschen was dazu sagen, welche Ziele es für die zweite Förderphase gibt?
Die zweite Förderphase wird sich natürlich, was die Schwerpunkte angeht, orientieren an der ersten. Es wird ein Aufbau und Ausbau noch einmal der Kohorten geben. Das ist aber noch nicht ganz abgeschlossen, dieser Diskussionsprozess. Sicherlich werden die Kinderkohorten noch etwas stärker oder sollen etwas stärker ausgebaut werden. Auch im Direktvergleich zur Alterskohorte bietet sich das natürlich an, dass man das ganz junge Immunsystem vergleicht oder die Immunsituation und Infektanfälligkeit zu der im höheren Alter. Es ist in Diskussion, auch eine Impfkohorte aufzubauen, also die Impfantwort unter bestimmten klinischen Situationen genauer anzuschauen, auch immunologisch genauer anzuschauen, was passiert unter der Therapie mit modernen Medikamenten. Es wird ein bisschen vielleicht der Schwerpunkt in Richtung bakterielle Infektion gestärkt werden, nachdem sich dort noch mehr Arbeitsgruppen auch angeschlossen haben in das Konsortium. Aber grundsätzlich bleibt natürlich die Richtung bestehen. Und viele Projekte, die jetzt bereits gelaufen sind, sind ja nicht abgeschlossen nach den ersten 7 Jahren, sondern können jetzt vertiefend weiter fortgeführt werden. Wie gesagt, also die Kohortenarbeit fängt ja jetzt an, so richtig Früchte zu tragen.
Wenn wir das jetzt aber mit einem Aufruf verbinden, es geht hauptsächlich um die Region Hannover, oder? Die Leute müssen schon greifbar sein für Sie.
Ja, auf jeden Fall. Aber gerne melden. Wir freuen uns immer über neue Patientinnen und Patienten, die Lust haben, der Forschung im Prinzip einen Beitrag zu leisten.
Und der zweite Aufruf: Nutzt die Möglichkeit, euch gegen die Windpocken oder die Gürtelrose impfen zu lassen. Vor allem, wenn ihr schon etwas älter seid. Und damit sind wir schon am Ende dieser Episode angelangt. Danke, dass ihr mir wieder in ein neues Forschungsgebiet gefolgt seid. Wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Ich bin selber gespannt, um welches Thema es dann gehen wird. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.